Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ich bitte euch mal, in eurem Leben ein bisschen zurückzudenken oder in den Gedanken ein wenig zu stöbern, ob es eine Situation überhaupt gab oder wann es sie das letzte Mal gab, dass ihr den Eindruck hattet, die Zeit steht still. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen irgendwie miteinander. Die Zeit ist weg, weil es so eindrucksvoll war. So schön, vielleicht auch so schlimm, so einschlagend. Ihr dürft mal kurz überlegen, müsst aber nicht unbedingt was sagen. Vielleicht ist dem einen oder der anderen was gekommen. Wenn jemand sagt, okay, das ist so toll, das möchte ich unbedingt meinen Geschwistern teilen, dann darf man es jetzt auch sagen.
Ja, also mir ist sofort an der Stelle, was ich vorhin gesagt habe, diese Begegnung mit der Maria Kadelbach eingefallen. Da ist innerhalb von wenigen Sekunden, sehe ich die Maria, wie sie in der Gemeinschaft sitzt, immer schick, immer ordentlich, wie so wie ich jetzt hier Sportsachen, sondern fröhlich auch und mit ihrem Mann, mit ihrem Howard da sitzt, die dann sehe ich sofort die Maria mit dem Howard dort in dem, wie sagt man zu, Altenheim. Und dann sehe ich die Maria ohne den Howard. Ich sehe unsere Clara, die wir damals noch mitnehmen konnten, die beiden noch, wo der Howard noch da war, gesehen hat. Und dann jetzt diesen Moment, wo sie alleine bloß noch da ist, und dann denkt man automatisch, was wird dann aus ihr? Also das geht so schnell an dieser Stelle und so eindrucksvolles Sagen haben.
Ja, vielen Dank. Viele Bilder aus unterschiedlichen Zeiten bündelt auf einem Fleck, an einem Ort. Mir ging das so ähnlich, als unsere Tochter Eliana geboren wurde, nachts um 3:45. Und ich habe bestimmt in diesen ersten 2 Tagen mehrfach das Datum durcheinander gehauen. Ich wusste nicht, ist sie jetzt 1 Tag alt oder 2 Tage oder 3. Ich hatte keine Ahnung, wirklich. Ich habe das immer wieder durcheinander gehauen, weil sich dieses Aufgabenfeld von jetzt auf gleich komplett verlagert hat. Und dann musst du auf die Windeln aufpassen und dann auf den Body und dann auf das zum Anziehen. Dann war das schon wieder nass und dann will man auch noch irgendwie schlafen, muss das jetzt aber abwechselnd tun und auch nicht so lang. Und dann kommt hier wieder irgendein erster Arzttermin, zweiter Arzttermin etc. Das war ganz schön bunt und es war einschneidend. Sehr interessante Begegnung, auch was Andrea sagt. Ich werde auf Ähnliches gleich nochmal zu sprechen kommen. Wir werden uns heute mit einem Text beschäftigen, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen. Das wird hoffentlich unseren Blick weiten oder neu festigen. Und das Krasse ist, dass unmittelbar zuvor Jesus vom Leiden spricht und ankündigt, ich werde sterben, werde verspottet werden und ja, schmachvoll sterben, euch verlassen. Und die Jünger verstehen das nicht. Jesus spricht dann auch von seiner Auferstehung und von seinem zweiten Kommen und dass das von Herrlichkeit überschattet wird. Sie haben dafür überhaupt kein Ohr. Und dann heißt es hier in unserem Text, in Matthäus 17, Verse 1 bis 9, wir fangen bei Vers 1 an. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen. Geht's nicht? Doch, danke. Und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Herr Jesus, lass uns diesen Text heute ganz groß werden. Amen. Das war übrigens nach der Elberfelder gelesen. Ich lese auch mal wieder nach einer anderen Übersetzung. Und nach 6 Tagen, so heißt es in Vers 1, also der Titel ist heute Upgrade Jesus. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und führt sie abseits. Also nach 6 Tagen, bei Lukas steht nach ungefähr 8 Tagen, nachdem das beredet wurde, also Lukas ist etwas allgemeiner, bezieht sich möglicherweise auf 1, 2 Situationen, die davor noch geschehen sind, als Matthäus es hier sieht. Und in dem Fall dürfen wir den Schwerpunkt auf das Ungefähr legen. Ungefähr 8 Tage und Matthäus und Markus sagen 6 Tage. Also 6 Tage, eine knappe Woche nach dieser Leidensankündigung, nimmt er mal so 3 Leute beiseite und geht mit denen auf den hohen Berg. Das war für die nicht so anstrengend. Uns strengt es heute mehr an, wenn wir eine große Wanderung machen. Und das mit dem Berg, das finden wir übrigens auch bei Lukas. Das sehen wir hier, aber dass dort gebetet wurde, das sehen wir bei Lukas. Und wenn Jesus auf einen Berg ging, um zu beten, dann sind oft besondere Sachen passiert. Einmal ist er auf einen Berg gegangen und hat gebetet, bevor er seine Jünger erwählt hat. Lukas 6. Dann ist er auf einen hohen Berg gegangen, um zu beten nach der Speisung der 5000. Und dann ist er auf dem Wasser gelaufen. Und die Jünger sagten: Ah, ein Gespenst! Auch besonders. Jetzt darf man sich überlegen und gespannt sein, was diesmal kommt. Auf den Berg. Mit Gebet und sogar mit Begleitung. Sie sind oben angekommen, Vers 2. Er wurde vor ihnen umgestaltet, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und die Kleider wurden weiß wie das Licht. Umgestaltet, verwandelt, Metamorphose, das Wort, das wir auch haben, als es um die Auferstehung Jesu geht. Leuchtend weiß, die Kleider verändern sein Angesicht. Nein, ihr Lieben, es hat nicht mit Magie zu tun. Was ist bei Magie? Da führt man ein bestimmtes Ritual aus, um sich übernatürliche Mächte nutzbar zu machen. Bei dem Gott der Bibel funktioniert das nicht. Der lässt sich nicht benutzen. Der stellt sich nicht zur Verfügung, der schenkt nur und gibt sich nur. Aber man kann sich gewisse Mächte nutzbar machen, um punktuell irgendwelchen Nutzen von ihnen zu bekommen. Ja, das ist so zum Beispiel in der Wahrsagerei, alle möglichen okkulten Praktiken. Das passiert hier nicht. Und doch ist es übernatürlich und besonders und irgendwie ein bisschen verrückt, oder? Was passiert hier? Nochmal am Beispiel von Andreas. Es ist quasi das Gegenteil vom, ich will nicht sagen Ende des Lebens oder Sterben. Man ist im Grunde lebend bis zu dem Zeitpunkt, wo man stirbt. Vielleicht ist es schon ziemlich schwer, das Leben und das Leben wird immer weniger. Aber erst mit dem Eintritt des Todes ist die biologische Maschine aus. Dann hört das Herz auf zu schlagen, die Lunge hört auf zu atmen. Und Bruchteilen von Sekunden im Grunde merkt man schon, wie der ganze Körper sich verändert. Ich habe da mal mit meinem Vater als Mediziner ein bisschen gesprochen. Und ja, im Grunde setzt dann sehr schnell die Leichenstarre ein. Die Person ist immer noch irgendwie dieselbe Person, aber nicht mehr derselbe Mensch. Weil ja irgendwie ist das Leben gewichen. Es ist nur noch die Hülle da. Und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lösen sich quasi auf. Die Zeit ist abgelaufen. Und hier, Moment, bleib mal. Hier ist ja quasi das Gegenteil. Was passiert hier? Wir finden gewisse Parallelen. Es wird gelebt. Jesus lebt bis zu dem Zeitpunkt, wo er radikal umgestaltet wird. Jetzt stirbt er nicht, sondern er lebt irgendwie noch mehr. Lebt intensiver. Er wird heller, strahlender, schöner. Beim Tod ist nichts mehr da, da ist nur noch die Hülle da. Und auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwimmen. Wie beim Sterben. So auch hier in dieser Situation, die uns geschildert wird. Nur eben das krasse Gegenteil. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwimmen, weil, Vers 3, Mose und Elia erscheinen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Was ist denn jetzt los? Mose und Elia und Jesus? Mose hat etwa 1400 vor Christus gelebt, Elia 800 und jetzt hier Jesus so 20? Da ist doch irgendwas ganz Besonderes. Die Zeiten verschwimmen und das Reich Gottes, Gottes Ewigkeit kommt herunter in die Zeit der Menschen. Und die Jünger dürfen das zumindest eine gewisse Auswahl in besonderer Weise miterleben. Wir können uns natürlich fragen, warum erscheinen jetzt Mose und Elia? Warum nicht Isaak und Abigail oder irgendjemand anders? Gut, ist schon klar. Das sind typische Helden des Alten Testamentes. Aber warum Mose und Elia? Mose ist der Oberste des Gesetzes. Durch den hat Gott am Berg Sinai das Gesetz gegeben. Und Elia ist quasi der Oberste der Propheten oder die Mitte der Prophetenzeit. Und ein ganz besonderer, weil er eben auch nicht gestorben ist und direkt mit der Pferdekutsche und mit Vollgas in den Himmel abgedampft ist. Tja, was haben die geredet? Lesen wir dann bei Lukas 9, Vers 31. Sie unterredeten sich mit ihm, was es für einen Ausgang mit ihm in Jerusalem nehmen würde. Also, dass er dort sterben wird und zuvor verurteilt. Und ich habe mir gedacht, das ist ja nun wirklich eine interessante Kombination. Die haben hier einen wunderbaren Moment und auch die Jünger haben hier einen wunderbaren Moment. Und über was wird geredet? Übers Sterben? Über Jesu letzte Wegstrecke zum Kreuz? Passt das mit dieser hellsten, strahlendsten Herrlichkeit und diesem alttestamentlichen Besuch zusammen? Ja, sie bestätigen beide Jesu Leidensweg. Mose über das Gesetz, denn Jesus ist des Gesetzes Erfüllung. Jesus hat das Gesetz erfüllt, deswegen ist Mose da, der das Gesetz gegeben hat. Jesus ist die Erfüllung auch aller alttestamentlichen Verheißungen. Die vielen Versprechungen, die auf die Zukunft hinweisen, sehr oft haben sie mit Jesus zu tun. Deswegen Elia. Und die Jünger, die dabei sind, die sollen feststellen, Jesus ist so viel mehr. Er ist so viel mehr als Mose, als Elia, als die Engel. Alle diese Propheten, alle diese Helden des Alten Testamentes weisen letztlich auf Jesus hin, das Zentrum der Geschichte. Mose und Elia waren wichtig, aber sie waren nur Wegbereiter. Ich weiß ja nicht, wer von euch ein iPhone hat. Niemand. Ach, bin ich froh. Ich habe nämlich auch keins mehr. Und ich habe diese Entscheidung nicht bereut, kein iPhone, also so dieses tolle Handy von Apple da zu haben. Aber es gibt immer Upgrades. Es gab mal ein erstes iPhone, dann irgendwann ein fünftes, ein siebtes, ein zehntes und ich glaube mittlerweile gibt es ein 14. Werden immer teurer, angeblich auch immer besser, aber das mit dem Ladezustand klappt nicht. Die haben immer eine sehr kurze Akkulaufzeit. Aber die werden irgendwie besser und neuer. Und so ist es auch bei der Heilsgeschichte der Bibel immer, ich sag mal, besser und neuer, aber Jesus ist der Höhepunkt, das ultimative Upgrade. Da gibt es kein iPhone 15 obendrauf, es gibt keinen Super-Ultra-Propheten. Jesus ist der absolute Höhepunkt. Und das sollen hier Mose und Elia zeigen. Und die Jünger sollen das sehen. Jesus ist nicht nur ein Rabbi, er ist nicht nur ein besonderer Rabbi. Und dass er damals von seinem Sterben sprach, das ist doch nicht das Ende. Ihr erlebt jetzt gerade, was die Zukunft ausmacht, das ewige Reich Gottes. Ist immer noch ein bisschen rätselhaft. Ich werde das nachher nochmal auflösen, was das hier soll. Und den Jüngern war das auch so viel. Die sind eingepennt. Lesen wir beim Paralleltext von Lukas. Die sind eingepennt, die waren irgendwann kraftlos, das war zu viel Input. Sind aber auch wieder aufgewacht und total begeistert. Vers 4, was sagt Petrus? Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Petrus, wieder übereifrig, will rummachen und gleichzeitig ist er zaghaft. Herr, wenn du willst. Herr, wenn du willst. Drei Hütten. Drei Hütten? Überlegt mal, das beste Hochgefühl, was ihr euch vorstellen könnt, dann will man das doch eher genießen und nicht anfangen zu arbeiten, oder? Drei Hütten bauen. Also dem Andreas macht es bestimmt auch im Traum noch Spaß zu bauen, aber wenn eine schöne Familienfeier ist und es total dich erhebt und erheitert, willst du nicht auf den Bau gehen. Und Petrus ist erheitert, will jetzt hier Hütten bauen. Warum? Hat jemand eine Idee? Ja, Haus ist irgendwie, soll bleiben. Ich will wohnhaft werden, ja, sesshaft. Noch eine Idee?
War es zu dieser Zeit der Feste Laubhüttenfest?
Das Laubhüttenfest? Ja, das wurde da auch schon gefeiert, richtig. Das haben die gefeiert. Und möglicherweise, es steht nicht explizit im Text, aber möglicherweise wollte der Petrus das Laubhüttenfest feiern. Weil das jüdische Laubhüttenfest ist das größte Freudenfest bei den Juden. Das machen die einmal im Jahr, so etwa eine Woche. Und da wird sich gefreut, dass man zu dem Gott gehört, der das Volk aus Ägypten befreit hat. So, und jetzt sind wir hier bei Ägypten, beim Exodus aus Ägypten. Das Blut der Türpfosten, das da dran gestrichen werden musste, damit der Todesengel nicht kommt. Die Parallele dazu, das Blut, was Jesus vergossen hat am Kreuz. Auch das schützt vor dem Zorn Gottes, wie damals der Todesengel in Ägypten. Und zeigt uns, er hat auch deine und er hat meine Schuld getragen. Kleine Frage, um das nochmal ein bisschen praktisch zu machen, weil wir das ja schon alles in- und auswendig kennen. Wenn Gott jetzt an deiner und an meiner Herzenstür so vorbeigeht, was sieht er da? Sieht er da das Blut seines Sohnes? Und das Annehmen der Vergebung? Oder sieht er da die guten Werke, das gute Bemühen? Es geht um das Kreuz und so wunderbar diese Situation da auch war, geht es doch nicht ohne das Kreuz. Die überschwängliche Herrlichkeit Jesu, geht nicht ohne dieses hässliche Kreuz, seine Schönheit nicht ohne diesen hässlichen Balken. Jesu Herrlichkeit geht auch nicht ohne Verfolgung oder in irgendeiner Weise Verspottung, weil man eben Christ ist oder dumm angeschaut. Wenn du in deinem Leben noch nie irgendwie komisch angeguckt worden bist, weil du Christ bist, dann solltest du wirklich mit Jesus mal ins Gespräch gehen. Und wir können auch nicht über Jesus reden, ohne von Schuld, ohne die Realität der Schuld irgendwie zu erwähnen. Ja, ist schon klar, es geht nicht in jedem Gespräch, das Evangelium so zu erklären, wie man es gerne möchte, ist mir auch klar. Aber der Wunsch, die Absicht, auf Jesus hinzuweisen, geht nicht ohne den Wunsch, auch die Schuld deutlich vor Augen zu malen, weil erst dann die Herrlichkeit Jesu deutlich sichtbar wird. Und jetzt geht es hier weiter, Vers 5, Petrus redet von den Hütten und auf einmal passiert was? Schon wieder, Vers 5. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, eine Stimme kam aus der Wolke und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Also was hier passiert, ist Gottes Reden. Keine Magie, sondern Reden Gottes. Und ein Stück Ewigkeit vom Reich Gottes hier auf Erden. Und Gott unterbricht den Petrus, während er noch redete. Geht das hier los? Manchmal muss Gott uns unterbrechen. Manchmal muss er dich unterbrechen, weil du vielleicht irgendwas Leichtsinniges machen würdest. Weil ich vielleicht auf irgendeine dumme Idee komme, muss mich Gott auch manchmal unterbrechen. Vielleicht macht er das durch dass du auf einmal krank bist, keine Ahnung, um dich irgendwie auszunocken. Vielleicht spricht ein neues Bibelwort zu dir. Vielleicht geht dir auf einmal eine Schieflage auf. Und Petrus hat es gut gemeint. Petrus hat es wirklich gut gemeint. Das Laubhüttenfest feiern, sich an Gott freuen und auch mit Elia und Mose. Was ist denn schlecht daran? Warum unterbricht Gott ihn? Als es die Jünger hörten, Vers 6, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Die Gegenwart Gottes ist was Heiliges, es ist nicht eine Spaßveranstaltung. Die Jünger sind so von dieser geballten Ladung Gott erfasst und ja, im Grunde damit überfordert, dass sie auf den Boden fallen und sich fürchten. Ich musste so ein bisschen an die Explosion von einer Bombe oder von einer Atombombe denken. Ich hoffe, dass wir das alle nie erleben müssen. Aber wenn so ein Ding explodiert, kann man da nicht hinschauen. Man muss möglichst ganz schnell viel Material zwischen sich und diese Bombe bringen. Und wenn man zu nah am Epizentrum ist, dann hält man das überhaupt nicht aus. Muss man sterben. Und dieser verherrlichte Sohn Gottes und der lautsprechende Gottvater, das ist den Jüngern im Grunde zu viel. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Und das zeigt immer wieder mehr, ich halte Gott gar nicht aus, wenn ich nicht seine Vergebung habe. Und Gott will uns mit Jesus vor sich selber schützen. Deswegen sagt er hier, hört auf Jesus. An Jesus habe ich wohlgefallen, mehr kann ich auch nicht bieten, tut mir leid. Und das Schöne ist, dass Jesus zu den Jüngern kommt und sie nicht so lässt, sondern sie wieder aufrichtet, dass sie wieder gerade gehen können, dass sie wieder durchatmen können. Fürchte dich nicht. Wenn du dich vor Gott fürchtest und Angst hast, dann gilt sein Fürchte dich nicht auch dir. Wenn du wirklich den Wunsch hast, Mensch, ich habe ihn doch lieb und manchmal habe ich hier und da doch noch irgendwie Angst. Dann schau aufs Kreuz, was er getan hat für dich. Dann richtet er dich auf und du darfst neu erhobenen Hauptes durch die Welt gehen. Denn, und jetzt geht es langsam auf den Höhepunkt, Und ins Finale, Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Das ist im Grunde das Zentrum des Neuen Testamentes, ja, das Zentrum der ganzen Bibel, Jesus allein. Im Alten Testament noch verdeckt, im Neuen Testament offenbar. Und das ist das Spannende. Die Jünger gucken jetzt wieder hoch, sind von Jesus aufgerichtet und sehen nur noch ihn. Es ist herrlich, aber Elia und Mose sind weg. Sie sehen Jesus allein. Mose und Elia haben den Job erfüllt. Auf wen sollen sie hören? Auf Jesus allein. Wer ist es, der sie aufrichtet? Jesus allein. Deshalb wurde Petrus unterbrochen. Der wollte nämlich dem Mose eine Hütte bauen und dem Elia eine Hütte bauen und Jesus auch eine bauen. Jesus zwar als erstes, aber den anderen auch. Mit anderen Worten, er sagte, Jesus und. Jesus und. Der hat es gut gemeint. Aber nur Jesus hilft uns letztlich weiter. Die anderen waren nur Wegbereiter. Und diese Geschichte, wir sprechen auch von der Verklärung Jesu, ist im Grunde das, was der Herr zu seinen Jüngern meinte, direkt davor. Also ein Vers, bevor das hier losgeht, steht in Matthäus 16, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschen sehen, kommen werden in seinem Reich. Es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Damit sind die Jünger gemeint. Aber die Jünger sind ja gestorben. Und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und wir leben auch noch hier 2000 Jahre später. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Deswegen ist diese Verklärung Jesu die Erfüllung. Im Grunde haben sie das hier erlebt. Das zukünftige Reich Gottes ist für einen Moment auf die Erde gekommen. Und sie haben ihn erlebt und natürlich dann auch Elia und Mose. Da wären vielleicht auch noch andere gewesen. Aber im Grunde sind die nur Beiwerk. Auf Jesus allein kommt es an. Nicht auf Jesus und. Und das ist auch heute so das Ding. Ja, Erfüllung und Freude gibt es in Jesus allein. Wenn wir anfangen, Jesus und zu sagen, dann kommen wir weg von Gott. Jesus und die Tradition, Jesus und meine Eltern, meine Familie, Jesus und die Kirche, Jesus und Geistestaufe, Jesus und vielleicht noch Maria, Jesus und womöglich noch Umwelt, womöglich Mohammed und Buddha und was weiß ich nicht alles. Und was steht hier? Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, als Jesus allein. Auch nicht Jesus und gute Werke oder sonst irgendwas. Jesus allein. Das ist das Zentrum des Christentums und der Weltgeschichte. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, danke für diese Begebenheit und diesen Bericht. Den können wir nicht fassen. Wir dürfen ihn aufnehmen, staunend sehen und dir danken und uns neu an dich werfen, an dich klammern. Denn du allein trägst. Es ist das Kreuz, was trägt in dieser Welt. Und gib, dass wir daher Kraft schöpfen und dieses Jesus allein mit in die neue Woche nehmen. Für uns ganz persönlich, für unseren Alltag und vielleicht auch für unsere Mitmenschen. Amen.